Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk, hier auf der Wüstenwelle 96,6. Mein Name ist Anna-Sophia Bauer. Im Rahmen der Medienpraxis haben die Erstis im vergangenen Semester Interviews geführt, die wir heute mit euch teilen möchten. Wir haben uns mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigt, die uns persönlich interessieren oder aufregen. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Babyfotos auf Instagram und ein süßes Video auf TikTok. Viele Eltern zeigen ihre Kinder voller Stolz online. Aber wo ist die Grenze zwischen niedlich und übergriffig? Was bedeuten diese Beiträge eigentlich für die Privatsphäre der Kinder? Wir haben darüber gesprochen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich habe mich letztens im Rahmen meines Seminars Medienpraxis ein bisschen in Tübingen schlau gemacht, was die allgemeinen Meinungen zu dem Thema Kinder im Internet sind. Also, dass Eltern ihre Kinder auf Social Media präsentieren und posten. Und diese Frage möchte ich jetzt im Rahmen des Interviews auch an meine Kommilitonen stellen. Und zwar an Rachel, Marc, Annika und Mara. Herzlich willkommen erstmal. Nun zu meiner Frage. Also findet ihr aus der Perspektive von Eltern es legitim, dass sie ihre Kinder im Internet posten?
Also ich finde das eigentlich relativ kritisch. Eltern sollten wissen, dass in den Kinderrechtskonventionen der Vereinten Nationen im Artikel 16 auch steht, dass die Privatsphäre und die Ehre von Kindern geschützt werden muss und dass das die Rolle der Erziehungsberechtigten ist. Und das wird da ja in dem Fall gar nicht eingehalten, da die Kinder veröffentlicht werden. Und teilweise haben diese Accounts auch Millionen von Followern, die dann alle diese Kinder sehen in ihren Windeln oder keine Ahnung. Und fehlen auf jeden Fall die Eltern mit ihrer Rolle, auf jeden Fall.
Ja, also ich sehe es auf jeden Fall auch sehr, sehr kritisch und ich finde es überhaupt nicht legitim. Also ich glaube, vor 2 Jahren gab es auch eine Werbung von Telekom, die ich sehr, sehr gut fand. Die hieß, glaube ich, Nachricht von Ella. Und da wurde eben auch thematisiert, was ein einzelnes Kinderfoto, allein auch schon, wenn es eben nur um das Gesicht geht, auch mit künstlicher Intelligenz im Internet heutzutage für Auswirkungen hat. Da kann man teilweise einen Körper dadurch erstellen oder auch eine falsche Identität. Also es ist absolut problematisch, Kinder im Internet, solange sie selber noch nicht entscheiden können, ob sie das möchten, zu posten, da ihnen komplett eben das Recht genommen wird, ob sie das dann möchten oder nicht. Und ich finde, in einem gewissen Alter, wo Kinder das selber entscheiden können, dann können die das machen. Aber ich finde nicht, dass es Eltern eben das Recht gibt, Kinder im Internet zu posten, solange sie noch nicht selber darüber entscheiden können.
Mhm. Ich würde euch da vielleicht gerne ein bisschen widersprechen, weil ich bin der Meinung, also ihr habt jetzt das Thema Kinderrechte auch angesprochen. Ich bin ja der Erziehungsberechtigte in dem Fall. Das heißt, ich weiß ja, was für mein Kind vielleicht auch am besten ist. Und solange das Kind, sagen wir mal so, in meinem Haus wohnt und ich es großziehe, kann ich ja auch irgendwo entscheiden, sag ich mal, was mit dem Kind passiert, wie ich es in der Öffentlichkeit darstelle. Und genauso ist es halt so, dass ein Kind mich enorm viel kostet. Also da gibt es ja Hochrechnungen. Und dann sehe ich es eigentlich als legitim an zu sagen, dass ich von dem Kind auch irgendwo profitieren kann. In dem Sinne, also es gibt diverse Beispiele. Ich weiß nicht, ob euch Nader Jindawi was sagt. Der Fußballer, eigentlich relativ untalentiert, vermarktet aber seine ganze Familie und ist dadurch, spielt er deutlich über seinem Niveau und kann enorm viel Geld einnehmen, was ja auch seiner Familie wieder zugutekommt. Von daher für mich legitim.
Also ich würde da echt gerne dagegen halten. Ich kann zwar dein Argument verstehen, ich kann verstehen, woher das kommt, aber letzten Endes müssen wir trotzdem sehen mit der ethischen Vertretbarkeit, zum einen bei der Kommerzialisierung, aber zum anderen auch aus der Perspektive der Eltern. Dein Kind hat keinerlei Möglichkeit, diesem Digital Footprint eigentlich zu entkommen. Es ist einfach unmöglich. Einmal im Internet, immer im Internet. Und zumal wir ja auch die generic Argumente noch gar nicht angesprochen haben. Also zum Beispiel Cybermobbing im Kinder- und Jugendalter, wenn Mitschüler die Inhalte dann endlich vielleicht mal entdecken. Oder zum anderen natürlich auch, wie wir gerade eben schon angesprochen haben von Mara, nämlich nicht nur, dass wir überhaupt gar keine Kontrolle haben, was mit den Bildern gemacht wird im Sinne von KI, sondern auch tatsächlich, wenn solche Seiten dann leider tatsächlich auf Pornografie-Seiten landen, was ja auch höchst illegal ist. Also würde ich sagen, Kommerzialisierung, schwierig. Würde ich meinem Kind nicht antun.
Ja, aber das ist doch was, also das ist doch so ein bisschen die Gesellschaft, in der wir mittlerweile leben, dass wir eben diese Social Media noch haben, um einfach so eine Erweiterung der Gesellschaft, würde ich es mal nennen, wo es eben die Chance gibt, das auch zu kommerzialisieren. Und dann, warum die Chance nicht nutzen? Das, was du danach angesprochen hast, da bin ich völlig bei dir. Gerade mit den pornografischen Inhalten, wie auch immer, dass diese Bilder missbraucht werden, sehe ich aber nicht die Eltern in der Pflicht tatsächlich.
Also es ist nicht die Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu schützen?
Ich bin der Meinung, sie können sie fast, also ich bin der Meinung, da muss eine höhere Instanz eher eingreifen, das Ganze versuchen zu verändern.
Ja, einmal eine Frage an die, die jetzt natürlich komplett negativ und es nicht befürworten. Unter welchen Umständen fändet ihr es denn okay oder angebracht, dass Eltern ihre Kinder posten? Weil es gibt ja nicht nur Inhalte, bei den Kindern tatsächlich auf solchen Webseiten landen. Also da gibt es ja mehrere Inhalte. Und an welchen Umständen würdet ihr das eher befürworten?
Also ich würde es befürworten, wenn man eben das Gesicht von dem Kind eben also nicht sichtbar macht, also eben verpixelt. Mhm. Weil ich es eben, wie schon gesagt, ganz wichtig finde, dass Kinder selber entscheiden sollten, ob sie im Internet präsentiert werden möchten oder nicht. Und vor allem kann das halt auch im Jugendalter auch im schlimmsten Fall zum Mobbing führen, wenn eben es eine Familie ist, vielleicht auch eine Influencer-Familie, die eben halt zeigt, wie das Kind aufgewachsen ist, was es gemacht hat. Und wenn es eben dann in der Schule ist, eben da keine positive Rückmeldung davon bekommt. Und so fühlt sich das Kind halt natürlich auch ausgeliefert, weil es darüber gar kein Entscheidungsrecht hatte, im Internet zu sein oder nicht. Und deswegen finde ich schon, dass es wichtig ist, wenigstens dann, wenn man schon die Kinder im Internet zeigen möchte, das Gesicht nicht zu zeigen.
Ja, ich finde auch, es gibt ja das Argument auch, dass Familie oder Verwandte, die zum Beispiel auf der anderen Seite der Welt wohnen, dass die auch die Kinder sehen wollen von der Familie. Und da könnte man natürlich auch sagen, ja, dann schickt das in irgendwelche privaten Gruppen rein und so. Aber ich finde, kann legitim sein, wenn man es wirklich in einem sehr kleinen Kreis hält und dass es quasi auf einem privaten Account ist, wo nur die Familie Zugriff zu hat und das nicht öffentlich für alle sichtbar wäre zum Beispiel.
Ja, also Marc hat ja vorhin auch die höheren Instanzen angesprochen. Also ich würde auch sagen, prinzipiell würde ich es jetzt nicht verteufeln. Man kann seine Kinder unter gewissen Umständen schon im Internet posten, aber halt dann bitte schon verpixelt und dann bitte auch richtig verpixelt, weil es gibt da leider auch Studien, wo dann gezeigt wird, okay, man kann die Kinder leider bei unzureichender Verpixelung halt immer noch identifizieren.
Ist es nicht ein bisschen anmaßend, so was ihr da hier verlangt, dass die Leute alle ihre Kinder verpixeln? Na, eigentlich ist es doch deren gutes Recht. Also es sind Freiheitsrechte, die da irgendwo auch eingeschränkt werden, meiner Meinung nach, zu sagen, hey, ihr müsst eure Kinder jetzt verpixeln, bevor ihr sie postet. Finde ich was, das ist eigentlich immer noch der
Mark, Entscheidung der Eltern. Deine Freiheitsrechte stehen nicht über die deines Kindes.
Das Problem ist, glaube ich, eher, dass die Kinder noch gar keine, also darüber entscheiden können, welches Recht sie haben und welche nicht, weil sie darüber soweit noch gar nicht nachdenken können.
Ja klar, weil sie noch nicht volljährig sind.
Genau.
Also ja, ist halt immer noch die Entscheidungsgewalt der Eltern.
Das stimmt, das sind alles richtig gute Argumente und ich finde, diese Debatte sollte auch in der Zukunft weitergeführt werden. Unsere Zeit ist leider jetzt schon um, deswegen vielen Dank einmal fürs Zuschauen, fürs Anhören und auch bei euch bedanke ich mich sehr herzlich für euren Input, für eure Antworten und auch fürs Kommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war der Diskussionsbeitrag zur Frage Kinder auf Social Media aus unserem Seminar Medienpraxis. Ihr hört den Tübinger Campusfunk Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, das Interview als Medienpraxis. Scrollen, liken und vergleichen. Social Media Plattformen prägen unser Bild von Schönheit. Aber was macht das mit unserem Selbstwertgefühl? Wir sprechen über Fake-Perfektion und was das mit jungen Menschen macht.
Willkommen bei Radio Mikroeuropa. Wir sind heute hier mit 4 Studierenden aus dem Fachbereich Medienwissenschaft. Angelika, Larissa, Nora und Rabia. Vielen Dank, dass ihr hier seid und willkommen. Wir möchten heute etwas darüber reden, wie Social Media das Selbstbild der User beeinflusst. Als allererstes mal, Angelika, kannst du dich an eine Situation erinnern, in der du auf Social Media warst und etwas auf Social Media dein persönliches Selbstbild beeinflusst hat?
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, damals so während Corona, ich glaube, das war so im Jahr 2020 oder 2021, da war ich vielleicht 14, 15 Jahre alt und da hatte TikTok halt so an Popularität gewonnen, einfach weil jeder war zu Hause, jeder hat entweder Videos gedreht oder sie halt konsumiert. Und dann, mir wurden halt auch immer, es war auch damals noch mehr so eine Tanz-App, was heute ja nicht mehr so ist eigentlich, aber damals habe ich mich auch so, also mir wurden auch richtig so, in Klammern so hübsche Mädchen vorgeschlagen sozusagen und die auch richtig gut getanzt haben und ich war so, oh mein Gott, die ist so schön, die ist irgendwie schlanker als ich oder keine Ahnung,
hat irgendwie so helle Augen oder die perfekte Haut, auch wenn Social Media so nicht echt ist. Ich habe das damals halt gar nicht realisiert. Ich dachte, sie sieht halt wirklich eins zu eins so aus. Und dann habe ich mich immer damit verglichen. Ich weiß noch, meine beste Freundin meinte auch immer so, warum vergleichst du dich? Du siehst gar nicht aus wie sie, du siehst sogar noch besser aus. Und du sollst dich allgemein nicht vergleichen, weil du bist du, sie ist sie so. Aber ich habe das halt damals gar nicht so gecheckt. Jetzt ist es zum Glück nicht mehr so. Jetzt ist es mir halt egal so. Und ich achte auch gar nicht mehr so aufs Aussehen auf Social Media, weil man merkt, es ist halt auch einfach fake. Ja, aber damals, als ich halt noch jünger war, da hatte ich dieses Problem, dass ich mich immer verglichen habe mit anderen.
Mhm. Du hast darüber geredet, über dieses perfekte Aussehen, diese idealisierten, das idealisierte Aussehen von vielen Leuten auf Social Media. Auf vielen Social Media Websites können ja Sachen wie Photoshop oder wie Facetune benutzt werden, um das zu erreichen. Glaubt ihr, dass diese Tools wie Photoshop oder wie Facetune nur dazu beitragen, ein ungesundes Schönheitsideal zu fördern oder ob das auch positive Auswirkungen haben kann, vielleicht um Selbstdarstellung zu fördern? Fabia, was ist deine Meinung?
Also ich bin überzeugt, dass die Selbstfindung im Internet, also man strebt nach Anerkennung durch Likes oder auch durch Kommentare, es kann sich positiv auswirken, aber ich bin auch überzeugt davon, dass sich eben durch Tools wie Photoshop, wenn Falten wegkaschiert werden, wenn Pickelmale wegkaschiert werden, dass sich dadurch ein ungesundes Schönheitsideal entwickeln kann. Vor allem bei Jugendlichen, wenn sie das sehen und dann vergleichen sie ihren Körper damit und streben einfach nach diesem ungesunden, auch diesem unvollständigen Ideal, was einfach in der digitalen Welt dargestellt wird, auf Instagram, und hoffen einfach dadurch um mehr Anerkennung, kaufen sich vielleicht unnötige Produkte, die sie vielleicht gar nicht brauchen, besonders in der Pubertät, wenn Pickel eigentlich natürlich sind. Also bin ich eher ein negativer Befürworter von Photoshop.
Okay.
Ich weiß, in Frankreich und Norwegen ist es gesetzlich verpflichtet seit einigen Jahren, dass retuschierte oder auch bearbeitete Bilder gekennzeichnet werden müssen. Und ich finde, das könnte man auch in Deutschland so umsetzen.
Also insgesamt hast du eher ein negativeres Bild davon. Wer ist dann aber schuld daran? Sollten die User selber, die Leute, die das posten, einen Teil der Verantwortung dafür tragen, dass es eine schlechte Auswirkung auf vielleicht Leute, die das sehen, hat?
Also ich denke, es ist schwierig, da jetzt die Schuld einem in die Schuhe zu schieben. Ich glaube, generell ist jeder eigenverantwortlich und dafür eigenverantwortlich, wenn man auf Social Media geht, dass man weiß, dass Instagram eigentlich eine Art von Spiel ist, sein perfektes Leben darzustellen. Und das machen alle so, auch die Influencer und Menschen, die sagen, sie würden ihren Alltag und ihr wahres Leben darstellen. Da ist immer irgendeine gewisse Form von Perfektion da. Und ich meine, man sieht ja keine Bilder, wie jemand auf die Toilette geht oder was auch immer, sondern immer nur vom Urlaub oder vom Sport machen. Und ich glaube, da ist ein bisschen jeder eigenverantwortlich anzuerkennen, dass Social Media kein Abbild des Lebens einer Person ist, sondern eigentlich nur eine Art von Spiel wie, keine Ahnung, Sims 4 oder so auch, wo man sich seine perfekte Welt aufbaut. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass es schon irgendwo in der Hand von Influencern liegt, vor allem ab einem gewissen Alter, auch dafür zu sorgen, dass, wenn man vor allem ein jüngeres Publikum hat, zu klar und deutlich zu formulieren, dass das nicht das Wahre, dass das nicht die Realität ist. Weil ich glaube einfach, vor allem fürs jüngere Publikum ist das schwierig, das selber zu beantworten. Obwohl ich da auch der Befürworter dafür bin, dass man eh erst ab einem höheren Alter Social Media benutzen sollte, weil man es einfach nicht mehr differenzieren kann, wenn man 14, 15, 16, vielleicht auch sogar 17, 18 ist. Aber gleichzeitig, ja genau, würde ich auch sagen, dass die Influencer irgendwo auch ein bisschen ihre Verantwortung sehen müssen, dass sie Vorbilder sind und kennzeichnen sollten, wenn man zum Beispiel Photoshop benutzt, dass es nicht die Realität ist oder wenn man irgendwelche Schönheits-OPs macht oder was auch immer, ist ja jedem selbst überlassen, aber dass man klar und deutlich sagt, es ist nicht die Realität und mein Leben ist nicht immer nur Urlaub und schön und Sport machen, was auch immer.
Also du bist der Meinung, dass ein bisschen von der Verantwortung auf jeden Fall auf die Influencer und so fallen sollte?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, die Influencer haben da eine große Verantwortung. Ich glaube, es ist auch vielen Influencern bewusst, gleichzeitig aber auch eine Eigenverantwortung. Also ich würde es so 50-50 sagen. Mhm.
Und wie sieht's dann aus mit den Social Media Websites? Sollten sie auch eine gewisse Verantwortung dafür tragen, was gepostet wird auf ihnen? Und was genau könnten diese Social Media Websites denn tun, um ein gesünderes Selbstbild bei ihren Usern zu fördern?
Also, um da anzuknüpfen auch, finde ich, dass auf jeden Fall Influencer haben auch eine Aufgabe, ihre User quasi davor zu schützen, aber auch vor allem, denke ich, auch die ganzen Medienunternehmen, die das, auch wie du, Rabia, gesagt hast, einfach ein bisschen transparenter machen können. ja, genau, wie zum Beispiel, wenn ein Schönheitsfilter, also wenn jemand einen Schönheitsfilter benutzt, dass es da einfach dabei steht. Vor allem der Jugendschutz, dass es ganz vielen Minderjährigen, dass sie da mehr aufgeklärt werden, dass es immer irgendwo dabei steht. Dass auch viel mehr Vielfalt gezeigt wird, also dass man auch guckt, dass vielleicht die Algorithmen ein bisschen besser angepasst werden und einfach nicht nur immer das Gleiche gezeigt wird, sondern auch eine Vielfalt von, ja, wie das Leben nicht perfekt sein kann. So, manche Influencer machen das ja auch. Ja, genau deswegen. Also ich glaube, die Medienunternehmen haben da auf jeden Fall auch eine große Verantwortung. Die Influencer aber auch und natürlich wir alle auch. Also ich denke, jeder sollte immer erstmal kontrollieren und das, die Medieninhalte kritisch anschauen.
Okay. Danke ihr vier. Vielen Dank für euren Input. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, um dieses Interview zu machen. Das war Radio Mikro Europa über Social Media und die Auswirkungen von Social Media auf das Selbstbild der User.
Soweit die Interviewgruppe über unser Selbstwertgefühl auf Social-Media-Plattformen. Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Heute mit Beiträgen zum Thema Interview in der medialen Praxis. Digital oder analog? Ganz still oder mit Musik? Lernen ist Typfrage und manchmal der reinste Horror. Wir haben nachgefragt, was klappt und was nicht. Wir haben darüber diskutiert.
Hallo alle zusammen. Also erstmal ein herzliches Willkommen natürlich an meine vier Interviewgäste hier und an das Live-Publikum im Studio. Wir haben uns als Thema für dieses Projekt rausgesucht, Lernen, also ein bisschen in die Richtung. Wir sind gerade entweder kurz vor der Klausurenphase oder auch schon mittendrin für manche von uns. Und deswegen haben wir gedacht, geben wir euch einen kleinen Einblick, wie die vier hier sich so vorbereiten auf ihre Klausuren, wie sie lernen. Genau, ich bin Lina, ich mache die Moderation. Das sind Jan, Dania, Ann-Sophie und Jan.
Valentin. Alles gut.
Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt. Genau, deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt auch gleich zur ersten Frage für die vier. Und zwar, wo lernt ihr am liebsten und am effektivsten? Dania?
Also ich persönlich lerne am liebsten eigentlich daheim bei mir im Zimmer, weil also ich habe eh eine eigene Etage sozusagen, deswegen ist es da relativ ruhig und meine Mutter ist eh meistens nicht daheim. Und am effektivsten, also ich würde sagen eigentlich, wenn ich es mir irgendwie bequem mache und den Stress so ein bisschen kompensieren kann, also eigentlich in Ruhe, aber trotzdem so ein bisschen Hintergrundmusik vielleicht und meistens mit gedimmten Lichtern, weil das macht irgendwie so die Atmosphäre ein bisschen besser und ich glaube, das ist für mich so ideal.
Also bei mir ist es ähnlich, aber es kommt immer darauf an, was ich lerne. Wenn ich Texte schreiben muss, Texte lesen muss, Vorträge vorbereite, dann mache ich das gerne in der Bib, weil da eine motivierende Lernatmosphäre herrscht. Und dann motiviere ich mich selber, dass ich das auch wirklich mache. Wenn ich strikt etwas auswendig lerne, wie jetzt für die Klausuren zum Beispiel, dann gerne zu Hause in Ruhe, weil ich das vor mir her spreche und laufe und mal in die Küche gehe oder sowas. Und ja, das kommt immer drauf an bei mir. Mhm.
Also ich persönlich lerne sehr gerne in der Bücherei. Ich finde, dort gibt es einfach viel weniger Sachen, die mich ablenken können oder die mich stören können. Und ja, dann suche ich mir einfach ein schönes Plätzchen, das ganz ruhig ist. Und am besten auch mit ein bisschen Musik dabei.
Sehr schön, Valentin.
Ja, Valentin. Bei mir auch ähnlich wie bei den beiden. Am liebsten zu Hause. Am effektivsten wahrscheinlich in der Bibliothek. Aber ich bin dann meistens irgendwie zu faul, extra aufs Fahrrad zu steigen und zur Bibliothek zu radeln. Und deswegen sage ich dann lieber, okay, ich versuche es zu Hause, brauche da meine komplette Ruhe und dann klappt das meistens ganz gut.
Okay, sehr schön. Lernt ihr lieber alleine oder in der Gruppe? Ja.
Also ich lerne meistens alleine. Einfach dann habe ich mehr Freiheit, wann ich lernen kann oder was ich lernen kann. Und ich glaube, ich habe es erlebt, dass in Gruppen meistens der Fokus dann irgendwann woanders liegt als beim Lernen. Und ja.
Ja, also bei mir ist es auch so, eigentlich eher alleine, weil ich habe gerade in den Abi-Phasen letztes Jahr gemerkt, also wir sind eigentlich so ziemlich den ganzen Monat vor den Prüfungen in der Bibliothek bei uns gewesen. Und je nachdem, mit welchen Leuten man lernt, lernt man eigentlich gar nicht. Also es ist dann so, dass halt nach einer Aufgabe wird dann halt direkt das private Gespräch halt angefangen und dann ist man da wieder eine Stunde irgendwie mit beschäftigt. Und deswegen würde ich persönlich auch lieber sagen, eigentlich allein daheim oder halt, wenn ich wirklich weiß, dass die Leute auch produktiv sind, dann auch mal in Gruppen.
Ich lerne auch lieber meistens alleine. Ich meine, wenn ich sowieso zu Hause bin, dann bin ich sowieso meistens alleine. Und ich glaube, dass auch wie bei den anderen beiden, wenn man irgendwie mit Freunden oder sowas sich zusammensetzt, versucht zu lernen. Also meistens bei mir ist so, nach einer Minute geht es um irgendwie was anderes, um irgendwie Sport oder Fußball oder übers Wochenende. Deswegen glaube ich, alleine ist da schon die beste Option für mich.
Ja, ich sehe es auch so. Man lenkt sich viel leichter ab, wenn man in einer Gruppe ist, vor allem wenn es Freunde sind. Aber ich mag es auch gerne einfach, ich weiß nicht, um sich selber zu motivieren ein bisschen. Also meistens mache ich das auch. Wenn ich in die Bib gehe, frage ich meine Freunde, ob sie gerade da sind und dann gehe ich zu denen. Aber wenn ich jetzt auswendig lerne, wie schon gesagt, dann mache ich das auch alleine, um einfach Disziplin zu haben dann. Genau.
Sehr schön, danke. Habt ihr irgendwelche Must-Haves, also was, ohne dass ihr gar nicht lernen könnt, ohne dass ihr gar nicht irgendwie euch konzentrieren könnt?
Ich will jetzt gerade anfangen. Also Must-Have würde ich bei mir einfach sagen, ganz schlicht, Kaugummi. Ich weiß nicht, irgendwie mit Kaugummi kann ich mich irgendwie besser konzentrieren und dann vielleicht noch eine Banane oder irgendeinen Snack. Dann läuft das bei mir schon ein bisschen besser.
Also bei mir ist das auf jeden Fall mein Lieblingsgetränk. Also Kaffee, also im Winter auch ab und zu mal einen Tee. Aber im Normalfall einfach Kaffee, weil es macht mich einfach glücklich.
Also bei mir sind es vor allem Kopfhörer, einfach um ein bisschen entspannter sein zu können und die Geräusche außerhalb ignorieren zu können. Und ja, auch mein Lieblingsgetränk, meistens ein Energy Drink.
Verständlich.
Ja, also ich habe auch immer ein Getränk, aber es ist unterschiedlich. Wasser, Tee, Kaffee, kommt immer drauf an, aber auch gerne Essen. So, ja. Aber sonst habe ich eigentlich kein Must-Have.
Ja, so allgemeine Tipps, was euch beim Lernen hilft, vielleicht, dass euch irgendwie sehr weitergeben wollt an andere Studierende oder vielleicht da irgendwas rein.
Also Tipp würde ich sagen, früh genug anfangen. Ich merke das bei mir selber, ich habe jetzt ein bisschen zu spät wieder angefangen. Ich wollte endlich schon vor 2 Wochen anfangen zu lernen. Ja, jetzt sitze ich hier, fange ich jetzt an zu lernen. Deswegen früh genug anfangen und wirklich versuchen, sich irgendwie einen Timer zu stellen, zu sagen, okay, die halbe Stunde, die lerne ich jetzt. Und da lasse ich mich dann mich auch nicht irgendwie ablenken durch irgendwas.
Also für mich hilft beim Lernen einfach instrumentale Musik, weil ich mich dann besser konzentrieren kann. Und ich versuche eben meistens alles, was mich ablenken kann, so weit wie möglich entfernt zu haben, als mein Handy oder andere Störquellen.
Sorry.
Also ich würde sagen, es muss jeder für sich rausfinden. Also es gibt Leute, die müssen es immer vor sich her sprechen. Es gibt Leute, die müssen immer alles aufschreiben, Zusammenfassungen machen. Ich bin visueller Lerner, das heißt, ich schaue mir also eigentlich eher nur zum Beispiel jetzt in unserem Fall die Folien an oder halt in Mathe, dass ich einfach die Sachen durchrechne, aber ich glaube, das muss man einfach selber rausfinden.
Also ich finde, es hilft, wenn man das Gelernte versucht, einer anderen Person zu erklären, die nichts über das Thema weiß, und dann merkt man auch selber, ob man das gut kann oder nicht, und ja, ich finde, das hilft immer.
Okay, vielen Dank, dann kommen wir auch schon zum Ende. Erstmal euch vier natürlich vielen, vielen Dank für euren Input. Und eben dem Publikum auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch einigermaßen gefallen. Ihr habt vielleicht was gehört, was ihr ausprobieren wollt oder was euch irgendwie gefallen hat oder wo ihr euch selber wiedererkannt habt. Ansonsten wünschen wir euch ganz viel Glück und Erfolg bei euren Prüfungen.
Das war's von uns. Das war unser Diskussionsbeitrag zum Thema Lernen lernen. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Ich bin Anna-Sophia Bauer und ich habe euch ein paar Probeinterviews aus unserem Kurs Medienpraxis herausgesucht. Unser nächstes Thema: Digital Detox. Ständig online, immer erreichbar. Da fragt ihr euch vielleicht, tut uns das noch gut? Ein Social Media Detox verspricht eine Pause von den Bildschirmen. Ist das machbar und wie geht es jungen Menschen damit? Hört selbst!
Ich bin zusammen mit Anna, Ronja und Kulja hier und wir kommen gleich zum Thema. Hallo ihr drei, herzlich willkommen.
Hi.
Benutzt ihr denn soziale Medien und wenn ja, welche Plattform und wie oft? Fang du einfach mal an, Anna.
Ja, also ich benutze soziale Medien. Ich benutze Instagram, TikTok, YouTube und Snapchat. Und ich würde sagen, am Tag so zwischen 2 und 3 Stunden.
Okay, wie sieht's bei dir aus?
Also ich benutze nicht ganz viele Plattformen. Ich habe Instagram und YouTube nutze ich und Snapchat ganz selten. Ich würde keine Ahnung sagen, sind aber so schon auch so 3 Stunden am Tag ungefähr, die man darauf verbringt.
Okay, bei dir?
Also ich benutze nicht so viel Social Media, hauptsächlich YouTube. Es ist sehr unterschiedlich. Manchmal, ich gucke eher längere Formate, deswegen manchmal zieht sich das dann schon eine halbe Stunde. Aber ich würde sagen, im Durchschnitt 1/4 Stunde am Tag vielleicht.
Okay, dann haben wir 3 sehr verschiedene Ansichten hier. Ich würde einfach dich nochmal fragen, Anna, welche Inhalte konsumierst du denn gerne auf den Plattformen?
Also ich benutze hauptsächlich TikTok, ich würde sagen zur Unterhaltung und auch um Inhalte mit meinen Freunden zu teilen, um Nachrichten zu bekommen, zum Beispiel die Tagesschau auf Instagram. Und auch um Inspiration zu bekommen. Oft suche ich mir Kochrezepte auf TikTok oder so raus. Genau.
Okay, bei Kuya haben wir jetzt so ein bisschen den kompletten Gegensatz, ihr zwei. Deshalb wollte ich dich mal fragen, benutzt du bewusst wenige soziale Medien? Hat das irgendeinen bestimmten Grund? Und was hältst du von dem Argument, dass soziale Medien sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken?
Ja, also das spielt für mich schon viel zusammen. Ich habe früher schon auch Instagram gehabt und habe das dann bewusst weniger benutzt, einfach weil ich glaube, dass es, oder weil ich für mich rausbekommen habe, dass es mir in meinem Alltag nicht so viel gut tut. Ich denke, ihr kennt es selber auch, dass man so Dumpscrolling macht und einfach immer weiter swiped irgendwie und eigentlich so ein bisschen in so einer Spirale gefangen ist und eigentlich kommen gar keine Inhalte mehr, die einen jetzt wirklich interessieren oder die man irgendwie, ja, wirklich wahrnimmt, aber man scrollt einfach weiter, weil man da so ein bisschen drin gefangen ist und sich halt denkt, okay, vielleicht ist das nächste Video was mich irgendwie anspricht, so genau, und deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich will bewusst weniger machen. Ich glaube auch, was bei Instagram bei mir auch so ein Faktor war, dass ich natürlich viele von meinen Freunden da drauf sind, aber immer nur das posten, was super schön ist, wenn sie im Urlaub sind, wenn sie irgendwie eine tolle Party machen. Und dann suggeriert es so ein Leben, dass jeder so in so einer heilen Bubble lebt und man vergleicht sich da oft mit. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass mir das besser tut an meinem Tag, wenn ich nicht so viel Zeit auf Social Media verbringe. Deswegen auch mehr so hin zu YouTube, wo ich dann längere Formate vielleicht konsumiere, irgendwie mal eine Doku oder irgendwelche Infotainment oder sowas, genau.
Das hört sich ja alles nach validen Gründen an, das Handy einfach mal eine Weile wegzulegen oder soziale Medien ein bisschen zu vernachlässigen. Anna, warum denkst du, fällt es einigen Menschen so schwer, das einfach mal zu machen?
Ich glaube, dass vielen Menschen schwerfällt, auf Social Media zu verzichten, weil sie Angst haben, was zu verpassen. Weil viele Trends und Sachen, über die geredet werden, starten auf Social Media und dann haben, denke ich, viele Menschen Angst, dass sie nicht mehr mitreden können oder was verpassen. Genau, viele benutzen ja auch Social Media, um mit ihren Freunden zu interagieren, den Videos oder Memes oder so zu schicken. Und dann fühlt man sich vielleicht auch ausgeschlossen, wenn man da dann nicht mehr Teil davon ist. Oder auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, viele benutzen ja auch Social Media, eben wie die Tagesschau auf Instagram, um sich ein bisschen zu informieren. Das würde dann auch wegfallen. Und ich glaube, es fällt auch schwer zu verzichten, weil man schon so gewohnt ist, dass man das immer hat. Dass wenn man mal eine Pause macht oder im Bus fährt, dass man dann Instagram aufmacht, schaut, was ist Neues passiert. Und es wäre auch ungewohnt, das dann nicht mehr zu haben, weil man es so gewöhnt ist, schon zu haben.
Das hört sich ja auch nachvollziehbar an. Ronja, wie würdest du das beurteilen? Hast du schon mal bewusst dein Handy weggelegt oder vielleicht schon mal einen Social Media Detox sogar gemacht?
Also ich habe es vor allem versucht, mit speziellen Plattformen da die Zeiten so einzugrenzen. Also wenn man jetzt gerade Instagram nimmt, das hat ja selber die Funktion, dass man sich ein tägliches Zeitlimit einfach setzt. Das habe ich dann eine Zeit lang immer gehabt, dass es, glaube ich, so nach einer halben Stunde so aufgeploppt ist, so ey, es wäre jetzt an der Zeit, dass du mal eine Pause machst. Das Problem an dieser Funktion ist aber, dass es da direkt eigentlich nach dem, okay, verstanden, auch die Möglichkeit gibt, ich verlängere die Zeit, wo ich mich dann immer wieder dabei erwischt habe, wie ich eben diese Zeit immer wieder verlängert habe und dann eben in dieses Scrolling reingekommen bin, was eigentlich zu nichts geführt hat. Jetzt, wo ich so deine Gründe da nochmal gehört habe, ist eigentlich schon schlau, wenn man das versucht, da dann auch diszipliniert sich dann auch dran zu halten, wenn man sich das schon einrichtet.
Ja, das kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Aber mit allem, was du jetzt heute gehört hast im Hinterkopf, würdest du als Fazit sagen, soziale Medien sind eher eine Chance oder eher ein Risiko?
Also ich finde, man kann soziale Medien durchaus als Chance sehen, wenn man sich ihren Risiken bewusst ist. Also wir haben jetzt bei dir gehört, dass viel halt um so Vergleiche geht und eben die Problematik hinter Social Media, was absolut alles einleuchtend ist. Und ich glaube, wir alle erkennen uns da auch so ein bisschen wieder. Wir haben aber auch bei Anna gehört, dass es eben sehr wichtig ist, irgendwie heutzutage diese Plattform, um in Kontakt zu bleiben mit seinen Freunden. Und ich finde, das ist wirklich eine Riesenchance auch, dass man mit Freunden besser in Kontakt bleiben kann, die jetzt vielleicht nicht bei einem in der Stadt wohnen, sondern weiter weg und so sich trotzdem auf dem Laufenden halten kann und Freundschaften aufrechterhalten kann. Also es ist, glaube ich, so beides. Wenn man sich den Risiken bewusst ist, kann man das auch sehr gut als Chance einsetzen.
Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank, ihr drei. Das war ein sehr aufschlussreiches Interview. Wir haben gesprochen mit Anna, Ronja und Kulja. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt oder es einfach mal ausprobieren wollt, dann macht's einfach mal. Schaden wird's auf jeden Fall nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Interview wieder.
Soweit unser Interview über Social Media Detox. Ihr hört Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96,6. Heute mit Interviews, die wir im Rahmen des Seminars Medienpraxis geführt haben. Zum nächsten Thema. BAföG, Nebenjob oder Unterstützung von den Eltern. Studieren kostet Geld und kann echt richtig teuer werden. Das Gespräch dazu hat Hanna geführt.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Heute dreht sich alles um ein Thema, das wohl fast jeden Studierenden beschäftigt. Studienfinanzierung und Nebenjobs. Wir sprechen heute über die großen Kostenpunkte, den Balanceakt zwischen Studium und Arbeit und natürlich auch über die Herausforderungen und Chancen, die ein Nebenjob mit sich bringt. Mein Name ist Hanna, ich studiere Medienwissenschaft und BWL und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen, die uns Einblick in ihren Studienalltag und ihre Erfahrungen geben werden. Bitte begrüßt mit mir Janne und Leon, die alle Medieninformatik studieren. Schön, dass ihr da seid. Fangen wir direkt an. Was sind denn für euch die größten Kosten im Studium? Sind es die Semestergebühren, das Semesterticket oder auch die steigenden Lebenshaltungskosten? Ich finde es gerade ziemlich heftig, dass die Rückmeldefrist fürs nächste Semester begonnen hat und die Kosten für den Semesterbeitrag und das Deutschland-Semesterticket zusammen um 115 Euro gestiegen sind. Das ist ja weit mehr als eine normale Inflationsanpassung. Wie geht ihr mit diesen steigenden Kosten um?
Ja, gerade dieser gigantische Kostensprung tut natürlich einen hier schon sehr in Bedrängnis bringen und natürlich dazu auch noch, dass natürlich auch die Mieten immer weiter steigen und ich jetzt gerade persönlich auch umziehen möchte, weil ich halt einfach bisher alleine wohne und das auf Dauer einfach nicht mehr so spaßig ist, wie halt zum Beispiel in der WG zu leben und dann halt jetzt auch dadurch die Mieten steigen. Also man muss hier schon sehr dann deine Kosten planen und halt es steigt und steigt und steigt.
Bei mir sind die größten Kostenpunkte der Semesterbeitrag und Benzin, um herzufahren, weil ungünstige Bahnverbindungen leider bei mir sind. Und ja, auch gerade, wie du schon erwähnt hast, beides ist brutal gestiegen. Und das macht einem natürlich schon zu schaffen. Deswegen habe ich meinen Minijob, habe den aber auch schon Weilchen und komme damit eigentlich ganz gut klar. Und Erfahrung sammle ich eher durch Praktika, weil ich da gute Erfahrungen gemacht habe.
Sehr schön. Wenn ich euch fragen darf, wie finanziert ihr denn euer Studium? Nützt ihr BAföG oder Unterstützung von der Familie? Also seid ihr durch einen Nebenjob auf die Einnahmen angewiesen? Ich arbeite nebenbei, nicht unbedingt, um mich zu finanzieren, sondern eher, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Wie sieht es bei euch aus?
Also genau wie gerade schon erwähnt, ich mache einen Minijob seit rund 3 Jahren. Also ich habe den beim Übergang von Schule ins Studium nicht gewechselt und kriege auch Unterstützung bei meinen Eltern glücklicherweise und auch das Kindergeld.
Bei mir sind es nur die Eltern, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil es einfach sehr cool ist, weil man dadurch natürlich einfach eine große Freiheit hat, weil man natürlich dann nicht noch neben dem Studium sich halt Zeit nehmen muss, um Arbeit zu machen. Andererseits führt das natürlich auch zu einer kleinen Abhängigkeit. Man fühlt sich dann schon immer manchmal ein bisschen schlecht, wenn man halt dann immer wieder das Geld annimmt und halt dann im Prinzip erstmal nichts selber für einen tut, sondern einfach vor sich hin studiert.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es auch vor allem jetzt auch bei dir sehr spannend zu sehen, wie sich Studium und Nebenjob unter den Hut bringen lassen. Wie viele Stunden arbeitest du denn in der Woche und was für Jobs macht dir? Also du hattest es gerade schon gesagt mit dem Einzelhandel. Und wie gelingt dir einfach auch diese Balance zwischen Studium und Arbeit?
Also ich schaffe meistens 8 Stunden in der Woche. Ist aber nicht jeden, also samstags im Einzelhandel, ist aber nicht jeden Samstag, weil wir ein bisschen variable Schichten haben. Und die größte Herausforderung ist, glaube ich, dass man vor allem jetzt in der Prüfungszeit noch Zeit zum Lernen hat und auch gleichzeitig seine sozialen Kontakte nicht komplett vernachlässigt, weil es auch einfach wichtig für die Gesundheit ist. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung für mich dabei.
Ja.
Ja, bei mir, das war immer so ein bisschen halt auch die Angst, die ich dann halt hatte, wenn ich so einen Nebenjob anfange, dass einerseits natürlich einem nochmal mehr Freiheit gibt, aber man halt dann auch noch mehr planen muss noch mehr vergucken, halt diese drei Teilgebiete, halt eben Studium, Arbeit und Soziales, halt dann noch mehr in Ausgleich zu bringen, gerade wenn man auch Vollzeit studiert und vielleicht auch durch Regelstudienzeit oder andere terminliche Dinge halt auch irgendwie an eine gewisse Semesterzahl gebunden ist und dann halt auch irgendwie seine 180 ITCS da durchkriegen muss, ohne halt dann vielleicht auch verrückt zu werden am Ende.
Und wenn ihr an die Zukunft denkt, seht ihr den Nebenjob eher als eine wertvolle Erfahrung für den Berufseinstieg? Oder macht ihr euch Sorgen, dass die Arbeit langfristig vielleicht zu viel werden könnte und das Studium darunter leidet? Ich denke manchmal, dass der Job auch eine Belastung darstellen kann. Wie seht ihr das?
Also klingt ein bisschen kleinlich, aber das frühe Aufstehen samstags ist wohl schwierig, vor allem wenn man freitags frei hat. Und auch jeder, der schon mal im Einzelhandel gearbeitet hat, weiß, dass manche Kunden sehr nervraubend sein können und dass man dann danach die Motivation zum Lernen irgendwie ein bisschen suchen muss, beziehungsweise einfach fehlt. Und ja.
Also ich habe natürlich jetzt keine Erfahrung, aber ich könnte es mir bei mir einfach vorstellen, wegen auch dem halt Studienfach Medieninformatik. Gerade in diesem Studienfach ist es relativ wichtig, halt viel Praxiserfahrung auch schon zu sammeln, bevor man ins Berufsleben steigt, weil der Bachelor an sich die Ausbildung noch nicht so großen Wert hat. Man dort halt auch in der Branche halt sehr auf Projekte oder halt Erfahrungen geachtet wird. Und gerade hier kann, glaube ich, ein Nebenjob halt extrem wichtig sein, um sich halt darauf vorzubereiten, Erfahrungen zu sammeln und so weiter. Deswegen würde ich eigentlich sehr gerne einen Nebenjob machen. Bloß ist es da auch gerade in dem Bereich auch einfach schwer, halt dann wirklich studiennahe Nebenjobs zu finden. Weil natürlich, man könnte auch andere Nebenjobs machen, würde das sicher auch leichter hinkriegen, aber sich halt sozusagen Studium und Arbeit und auch zu verbinden, sehe ich hier als große Chance halt auch für die Zukunft.
Das auf jeden Fall. Zum Abschluss noch eine Frage. Habt ihr denn Tipps für andere Studierende, die überlegen, einen Nebenjob anzunehmen? Oder vor allem du, sei es die Finanzierung oder einfach, um Erfahrungen zu sammeln?
Also klar, der Job macht schon Spaß. Hat jetzt bei mir, wie gesagt, wenig mit dem Studium zu tun. Als Tipp würde ich, glaube ich, sagen, wenn es die Gegebenheiten hergeben, für mich zumindest lang bei meinen Eltern zu bleiben. Ich wohne auch noch bei denen. Und ich kriege, wie gesagt, auch freundlicherweise große Unterstützung. Ich glaube, solange man das nutzen kann, würde ich das als Tipp mitgeben.
Noch irgendwelche Tipps? Es ist
schwer, natürlich Tipps zu geben, aber das sind halt irgendwie, das halt auf jeden Fall in der Balance hält, irgendwie die drei Sachen, wenn es sich natürlich die Möglichkeit ergibt, wenn man das irgendwie halt finanzieren kann, auf anderem Wege, aber weil Studium an sich natürlich, man muss da sehr viel Zeit reinstecken und wenn man noch arbeiten muss, dann bleibt am Ende halt nicht mehr viel Zeit übrig. Also ich denke, dass da gerade für Mental Health oder so eine gute Balance sehr wichtig ist.
Ja, das auf jeden Fall. Das war unser Gespräch zur Studienfinanzierung und Nebenjobs. Ein Thema, das uns wirklich ja alle irgendwie beschäftigt und tangiert, egal ob wir arbeiten, um uns zu finanzieren oder um wertvolle Berufserfahrung zu sammeln. Ein größtes Dankeschön an Janne und Leon, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt haben. Ich hoffe, dass ihr spannende Einblicke gewinnen konntet, sei es zur Balance zwischen Studium und Arbeit oder auch zu den kleinen Tricks, wie man finanziell besser durch das Studium kommt. Und vielleicht hat das Gespräch ja inspiriert, den eigenen Studientag einmal zu überdenken.
Unser Interview über die Arbeit während des Studierens entstanden im Rahmen einer Übung im Seminar Medienpraxis. Zum nächsten Thema. Ein Studienplatz. Für manche selbstverständlich, für andere nur schwer erreichbar. Wir werfen einen kritischen Blick auf Bildungschancen.
Wir sprechen heute über das Thema, ist Studieren ein Privileg? Heute bei mir im Studio sind drei Studierende der Medienwissenschaft, Laura, Diana und Serafin. Willkommen auch an euch. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Thema. Zu Beginn habe ich erstmal die Frage an euch, habt ihr irgendwelche Faktoren in eurem Leben, wo ihr das Gefühl habt, die haben euch das Studium erleichtert oder erschwert?
Da kann ich gerade mal den Anfang machen. Also ich hatte das Glück, in einem Elternhaus aufgewachsen zu sein, die auch AkademikerInnen sind. Also meine Mutter hat einen Master gemacht und das auch noch im Laufe meiner Jugend, das heißt auch erst letztens. Dementsprechend hatte ich da schon so ein gewisser, auch schon Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, die mich da unterstützen konnte, die mich da ein bisschen ja, mir auch erklären konnte, wie das mit der Anmeldung läuft und was überhaupt bedeutet, eine Hausarbeit zu schreiben. Und das ist natürlich ein unglaubliches Privileg, da direkt im Elternhaus eine Unterstützerin zu haben.
Würdet ihr das ähnlich sehen oder habt ihr da das Gefühl, ihr habt andere Erfahrungen gemacht?
Ja, also bei mir ist es tatsächlich genau andersrum. Meine Eltern sind keine Akademiker, heißt, ich musste mich selber da irgendwie durchkämpfen. Aber ich finde, wenn man jetzt auch noch Freunde hat und die auch studieren und das Gleiche durchmachen, kann man sich auch an die richten und die Hilfe auch von denen annehmen. Also ich hatte da jetzt tatsächlich keine Probleme, weil ich finde, wenn man es wirklich auch will, kann man sich da auf jeden Fall auch durchkämpfen.
Okay, ja, super interessant, so ein bisschen jetzt hier den Unterschied zu sehen zwischen euren beiden Antworten. Dazu gleich die Frage, vielleicht gerade jetzt auch kurz an dich, weil du meintest, deine Eltern kommen aus einem, also du kommst aus einem Akademikerhaushalt. Hast du das Gefühl, du hattest so ein bisschen den Druck, auch studieren zu müssen, weil du so aus so einem Haushalt kommst?
Also meine Eltern haben mir da nie wirklich einen Druck gemacht und dem war total wichtig, dass ich mir aussuchen kann, was mir Spaß macht und worauf ich Lust habe. Aber natürlich hatte ich schon im Hinterkopf, meine Mutter hat da so viel gemacht, um mir das zu ermöglichen und hat da so viel geleistet. Und da habe ich mir vielleicht auch eher so den Druck gemacht, okay, ich möchte da so ein bisschen auch in die Fußstapfen treten und das so ein bisschen weiterführen können. Und habe natürlich einfach so voll die Möglichkeit, studieren zu können. Und das haben ganz viele andere Personen nicht. Das heißt, es war vielleicht eher so ein intrinsischer Druck. Aber ich habe auch unglaublichen Spaß an Akademia. Das heißt, da hatte ich das Glück, dass ich so einen Druck hatte, aber auch den Spaß dran.
Gerade jetzt zum Thema Möglichkeiten haben zu studieren. Bekommt einer von euch BAföG?
Ja.
Und wie würdest du sagen, erleichtert oder erschwert es den Prozess, studieren zu können, wenn du darüber sprechen möchtest?
Also es gibt ja sehr viele Leute, die BAföG beziehen. Und ich finde, in einem Vollzeitstudium erleichtert es einem natürlich auch ein bisschen oder gibt einem die Möglichkeit, dass man vielleicht nicht unbedingt arbeiten muss, was in einem Vollzeitstudium halt manchmal schwer sein kann. Genau, und generell auch zur Unterstützung, was Finanzierung angeht, kann ich auch zum Beispiel halt Waisenrente nennen. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit Studium zu tun hat, aber generell jetzt in Deutschland hat man da auf jeden Fall die Möglichkeit und Einnahmequellen zu haben, was Studium angeht.
Ja, sicherlich. Also ich meine, klar, wenn wir über BAföG sprechen, das ist ja auf jeden Fall auch ein Thema, was Deutschland dann gesamt betrifft. Du hast gerade generell so das Stichwort Unterstützung eingebracht. Wie sieht es denn aus? Wir hatten im Vorfeld mal ein bisschen uns darüber unterhalten. Habt ihr Erfahrungen mit dem Thema Unterstützung bei zum Beispiel mentaler Gesundheit, Behinderungen oder Ähnliches gemacht von der Uni, aber auch von Deutschland allgemein? Möchte einer davon euch dazu was sagen?
Ja, da kann ich so ein bisschen von meiner Erfahrung teilen. Also natürlich ist mentale Gesundheit ein total großes Thema, auch im Alltag und im Berufsleben, aber natürlich auch im Studium. Und gewisse mentale Schwierigkeiten können natürlich den Studienalltag erschweren. Ich zum Beispiel studiere mit ADHS, was es natürlich für mich schwierig macht, organisiert zu bleiben, Deadlines einzuhalten und ja, meine Aufgaben einfach so zu machen, wie sie mir gegeben werden. Das stellt natürlich eine große Herausforderung dar, gerade wenn ich die Schwierigkeiten in meinem Alltag, die ich schon habe, gerade mit dem Uni-Alltag vereinbaren muss. Ich habe da schon zum Beispiel den Nachteilsausgleich beantragt, was natürlich eine unglaubliche Unterstützung ist, dass es die Möglichkeit da gibt. Das heißt, da kann ich einfach verschiedene Techniken halt Nachteilsausgleich beantragen, die mir ganz spezifisch und individuell helfen können. Eine Schwierigkeit ist da natürlich, dass es ein höherer bürokratischer Aufwand ist. Das heißt, bis der Antrag zum Beispiel durch ist, sind das 4 bis 6 Wochen. Und wenn der Antrag abgelehnt wird, muss man dann nochmal einen Antrag neu stellen und Veränderungen angeben. Was natürlich gerade für Personen mit mentaler Gesundheit, beziehungsweise mit Ungesundheit, mit mentalen Problemen eine Herausforderung darstellen kann.
Habt ihr da das Gefühl, dass euch das besonders wichtig ist, eine starke Gemeinschaft mit Freunden, anderen Studierenden zu haben, um sich gegenseitig zu unterstützen? Da würde mich deine Meinung interessieren. Du hast es hier vorhin schon so ein bisschen angesprochen.
Ja, auf jeden Fall, weil ich finde, man kann sich auf jeden Fall auch über die Inhalte austauschen, aber einfach auch, dass man jemanden hat, an den man sich wenden kann im Studium, falls man irgendwelche Probleme hat. Jetzt auch, sei es mit irgendwelchen Kursanmeldungen oder so, falls man da jetzt keine Erfahrung hat und sich an Personen wendet, die da vielleicht mehr Erfahrung haben, kann man auf jeden Fall eine bessere Stütze haben. Und allgemein, wenn man nicht allein ist, fühlt man sich auf jeden Fall dadurch auch besser, dass man
vielleicht auch nicht die Pause alleine verbringen muss oder so und da auf jeden Fall Spaß haben kann mit den Freunden, mit denen man so Zeit in der Uni verbringt.
Ja klar, Studieren soll ja auch Spaß machen im Endeffekt und alleine ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Unser Thema ist ja eben, ist Studieren ein Privileg? Da würde mich jetzt einfach eine ganz kurze Antwort von euch interessieren, ja oder nein?
Ja. Definitiv.
Okay, super. Also ich denke, damit haben wir schon ganz schön viele Stichpunkte und Themenschwerpunkte zu dem Thema abgeklappert. Vielleicht könnt ihr euch ja zu Hause auch Gedanken machen, wie das bei euch ist. Und damit würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Zwischen öffentlichem Interesse und persönlichem Leid. Wie können Medien Respekt und verantwortungsvoll über Katastrophen berichten? Wir haben mit den JournalistInnen von morgen gesprochen.
Berichterstattung über tragische Ereignisse, ja, ein sehr heikles Thema. Was darf man und was darf man nicht? Und da wollte ich also mal fragen, wie sollten Medien mit der Berichterstattung über tragische Ereignisse eigentlich so umgehen, um trotzdem noch gleichzeitig respektvoll, um informativ zu sein?
Ja, also ich finde, Medien haben ja natürlich die Aufgabe oder die Verantwortung zu informieren. Aber gerade bei tragischen Ereignissen ist es natürlich besonders wichtig, dass die Würde der Betroffenen oder des Betroffenen nicht verletzt wird. Und deswegen sollte da auch umso mehr noch darauf geachtet werden, dass nur gesicherte Informationen weitergegeben werden, damit eben auch keine Spekulationen oder Gerüchte entstehen. Und natürlich sollten auch keine Details, Fotos oder sonstiges verbreitet werden ohne die Zustimmung der Betroffenen, damit man auch einfach die Privatsphäre schützt. Und man sollte natürlich auch nur sachlich über die Auswirkungen und die Situation berichten. Und da Medien auch dann doch eine große Reichweite haben, finde ich, könnte man auch direkt auf die Unterstützungsmaßnahmen eingehen, damit man dann auch der Gesellschaft oder den Leuten dann sagen kann, wie oder ob man helfen kann.
Mhm. So, dann war es aber in München 1972 bei den Olympischen Spielen etwas anders. Und zwar, da gab es ja den bekannten Vorfall. Und zwar, es haben palästinensische Terroristen israelische Spieler als Geiseln genommen und die ganze Welt konnte dabei zuschauen, weil das leider im Fernsehen medial übertragen wurde. Das war aber dann sehr zugunsten von den Terroristen, da das Fernsehen natürlich auch gesagt hat, was die Polizei macht und wie sie handeln wird. Deswegen waren die Terroristen immer einen Schritt voraus und wusste gleich, wie sie eben handeln sollen. Und da war ich dann, habe ich gefragt, Lisa, kann es überhaupt rechtliche Konsequenzen geben, wie die Journalistinnen, also zum Falle von dem Fall im 1972?
Genau, es ist ein tragisches Ereignis, was du ansprichst. Und es ist immer natürlich eine Grauzone, in der man sich bewegt. Wir haben in Deutschland den Pressekodex, genau Ziffer 9, wo eben die Ehre der Person gewahrt werden soll. Und natürlich, also die höchste Strafe, die Journalisten in Deutschland bekommen, ist die sogenannte öffentliche Rüge. Also jeder kann sich beim Presserat beschweren über Zeitungen oder über Fernsehen, über eine gewisse Berichterstattung, wenn sie sich eben zum Beispiel persönlich verletzt fühlen. Auf der anderen Seite eben haben wir natürlich Artikel 5 im Grundgesetz, die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, die ein sehr hohes Gut ist. Dementsprechend, es gibt zum Beispiel eben keine Geldstrafe oder so oder irgendwie Gefängnisstrafen für Journalisten. Genau, das zeichnet natürlich die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit in einem demokratischen System, in dem wir leben, natürlich aus. Genau.
Interessant. Damals war das immer im Fernsehen. Damals war mediale Berichterstattung immer Fernsehen gewesen und Radio oder Zeitung. Wir leben jetzt aber jetzt in einem anderen Zeitalter, nämlich Social Media. Und ich wollte mal fragen, Hannah, wie trägt Social Media eigentlich dazu bei, dass es zunehmend schwieriger wird, diese Grenze zwischen öffentlichem Interesse und Schutz der Privatsphäre beizubehalten?
Ja, genau. Also Social Media ist da natürlich ein wesentlicher Punkt. Also ich glaube, jeder, der Social Media besitzt oder schon mal genutzt hat, weiß, wie einfach es inzwischen ist, eben ein Video zu verbreiten, öffentlich zu machen. Also es kann eigentlich jeder. Es geht sehr schnell. Und je öfter natürlich dann auch ein Video also angeklickt wird, desto öfter wird es dann eben auch Leuten im Feed gezeigt, was eben das für Journalisten sehr schwierig macht, zu prüfen, okay,
Wie wichtig, beziehungsweise eher wie richtig ist dieses Video? Kann man das auch für den eigenen Social Media Account zum Beispiel benutzen? Und der Algorithmus kriegt da dann eben auch eine sehr wesentliche Rolle. Und das macht das alles eben sehr viel schwieriger für Journalisten.
Mhm. Und Lara, was können zukünftige Journalistinnen aus der Berichterstattung über den Fall 1972 bei den Olympischen Spielen denn so lernen?
Ja, also am Beispiel von den Olympischen Spielen ist natürlich so, dass man, das war früher, dass die ein Livestream-mäßig gemacht haben, also dass die Täter auch alles mitbekommen hatten, wie die draußen gehandelt haben, also die Polizei. Und dadurch konnten die natürlich ihre Strategie ändern. Und das sollte man natürlich als Presse verhindern, dass man den TäterInnen nicht hilft, sondern natürlich eher den Polizisten hilft oder alle, die draußen stehen und den Opfern hilft. Und man sollte außerdem eine ethische Verantwortung gegenüber Opfern haben, denn wenn man so live streamt, wie da irgendwas passiert, dann ist natürlich auch für die Familienangehörigen nicht schön, wenn man weiß, da ist jemand drinne und der wird hier gerade als Geisel genommen. Genau, und das sollte die Presse wissen und ja, und ein Bewusstsein.
Genau, so denke ich auch. Ich danke euch, dass ihr meine Fragen so gut beantwortet habt. Ich hoffe, ihr habt alle jetzt ein bisschen mehr Wissen über das Thema bekommen, über Berichterstattung im Fernsehen und in jeglichen anderen Medien. Und danke euch.
Wir haben noch ein Interview. Es geht dabei um die ethische Verantwortung von Influencern.
Ich bin Anouk und bei uns soll es heute um das Thema Influencer gehen und deren ethische Verantwortung. Viele von uns folgen sicherlich irgendwie einer Influencerin oder einem Influencer auf irgendeiner Plattform, die oftmals ihr ganzes Leben teilen und einen enormen Einfluss auf ihre Follower haben. Das können manchmal hunderttausende Follower sein, aber manchmal auch mehrere Millionen. Und wir möchten heute ein bisschen über die Auswirkungen von Influencern sprechen und auch welche Vor- und Nachteile Influencer haben können. Und dazu habe ich heute 5 Gäste hier eingeladen. Wir haben hier einmal die Mina, Elisa, Berit, Jana und Robin zu Gast. Schön, dass ihr da seid. Robin, erstmal an dich als Einstiegsfrage. Was glaubst du denn, welche Auswirkungen können denn Influencer ganz allgemein haben? Und sind die eher positiv oder negativ?
Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, was für ein Content ein Influencer produziert. Sei es jetzt eher so, wie gesagt, Produktion von Marketing, also bewerben sie Produkte oder betreiben sie Aufklärungsarbeit oder profilieren sie bestimmte politische Meinungen. Zum Beispiel gibt es ja viele AfD-Influencer, die dann ihre Partei unterstützen über die sozialen Netzwerke, und das könnte dann eher zu nachteiligen Auswirkungen führen, wenn sie zu einer Radikalisierung beitragen. Andererseits gibt es aber auch Influencer, die sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, im Sinne von, welche Zusammenhänge bestehen zwischen Parlament und Politik, welche Auswirkungen haben bestimmte Gesetze oder Verträge, die getroffen werden. In solchen Fällen ist es eher eine positive Entwicklung oder Auswirkung, da die Konsumenten, die ganzen Leute, die Social Media nutzen, ja dann eher eine Weiterbildung erhalten und dadurch generell eine bessere Bildung erhalten. Also sind die Auswirkungen immer contentabhängig und nicht schwarz-weiß zu betrachten.
Also wie du gerade schon gesagt hast, es kommt immer darauf an, was die Influencer da genau machen auf ihren Plattformen. Jetzt bezogen auf die Follower auch, was meinst denn du, Mina? Welche oder inwiefern glaubst du, dass Influencer eben eine besondere Verantwortung gegenüber ihren Followern tragen?
Ich denke auf jeden Fall, dass sie eine sehr große Verantwortung haben. Vor allem dadurch, dass sie ein sehr junges Publikum haben, das vielleicht auch noch sehr leicht beeinflussbar ist, kommt drauf an. Und neben Eltern und Freunden sind vielleicht auch Influencer dann der größte Einfluss für zum Beispiel Kinder. Und dann denke ich, haben Influencer die Verantwortung, wenn sie zum Beispiel Produkte bewerben, sich zu informieren, was sie da bewerben. Ob zum Beispiel, wenn es um irgendwelche Klamottenmarken geht, dass die zum Beispiel ihre Arbeiter fair bezahlen, oder wenn es um Lebensmittel oder irgendwelche Beauty-Produkte geht, dass sie gesunde Inhaltsstoffe haben und nicht einfach den erstbesten Auftrag annehmen, der vielleicht auch am meisten Geld bietet, auch wenn es vielleicht meistens der Fall ist. Und ein anderer Punkt wäre auch, dass sie einen besonderen Bildungsauftrag haben irgendwo durch das junge Publikum.
dass sie eben, wenn sie Aussagen tätigen im Internet, die Verantwortung haben, Recherche zu betreiben davor. Dass sie eben Falschaussagen vermeiden und nicht einfach irgendwas erzählen.
Also ich höre da jetzt schon auch raus, dass Influencer ganz allgemein schon eine große Verantwortung auf jeden Fall gegenüber ihren Followern tragen. Was meinst du denn, Jana? Werden wir jetzt gerade schon diese Auswirkungen noch ansprechen. Sollten Influencer auch für diese Auswirkungen ihrer Inhalte verantwortlich gemacht werden können?
Also zu einem gewissen Grad finde ich auf jeden Fall schon, gerade wenn sie bewusst irgendwelche Falschinformationen posten oder ihre Inhalte halt so gestalten, dass sie wirklich gefährdend sind, dann finde ich, dass man sie auf jeden Fall zu einem gewissen Grad dafür verantwortlich machen sollte. Andererseits, gerade bei so Trends oder so, machen ja viele Leute das Gleiche. Und wenn das Auswirkungen hat, kann man schlecht nachverfolgen, bei wem, wer dann wirklich die Schuld dafür trägt. Und andererseits finde ich auch, dass sowohl die Plattformen eine wichtige Aufgabe dabei spielen, diese Inhalte zu kontrollieren und zu gucken, dass gerade keine Falschinformationen weitergegeben werden. Aber auch die Nutzer müssen eine gewisse Medienkompetenz haben, um unterscheiden zu können, was nehme ich an, was nicht, was ist richtig, was nicht.
Jetzt hast du ja gerade schon so auch die Kompetenz der Nutzer auch angesprochen. Vielleicht ist es ja beim jüngeren Menschen, könnte ich mir vorstellen, auch ein bisschen schwierig, dass sie einfach manchmal auch nur nicht einschätzen können, welche Auswirkungen das hat, was sie da gerade sehen. Elisa, was meinst du denn, gerade wenn es jetzt um diese jüngere Generation geht, was könnte da vielleicht getan werden, um auch die jüngeren Menschen zu sensibilisieren dafür, welche Auswirkungen eben Influencer haben könnten?
Ja, also ich glaube, Medienkompetenz ist da auf jeden Fall das richtige Stichwort. Also ich würde sagen, da ist auch total wichtig, dass schon in der Schule angefangen wird, über Medien zu sprechen und dass die Medienkompetenz von Anfang an gefördert wird, bevor irgendwelche falschen Verhaltensmuster schon entstehen können. Und da ist auf jeden Fall auch die Medienkritik und die Fähigkeit, Medieninhalte wirklich auch differenziert zu betrachten, glaube ich, auch ganz vorne mit dabei. Aber ich würde da die Verantwortung nicht alleine bei der Schule zum Beispiel sehen, sondern ich würde auch sagen, dass Influencer selbst sehr, sehr viel dazu beitragen können, dass ihre Zuschauer, vor allem die Jüngeren, nicht irgendwie ein falsches Bild bekommen. Und ich glaube, da ist einfach viel mehr Realität zu repräsentieren. Und da wirklich auch zum Beispiel Werbeinhalte klar zu kennzeichnen und gegen bestimmte Schönheitsideale vorzugehen, indem man, wie gesagt, die Dinge so zeigt, wie sie sind. Und da auf jeden Fall dazu zu stehen, ich glaube, das könnte wirklich einen großen Einfluss haben.
Gut, dass du auch gerade das jetzt mit der Werbung auch schon so ein bisschen ansprichst, weil das wäre jetzt auch schon meine nächste Frage noch an Berit, an dich. Wie ist es denn bei dir selber? Also oder was hältst du davon, wenn Influencer Produkte irgendwie bewerben? Ist das authentisch oder glaubst du, das ist eher meistens kommerziell gedacht?
Also ich glaube, Influencer bauen ihre Community hauptsächlich auch darauf auf, authentisch zu sein. Also sie zeigen persönliche Einblicke in ihr Leben und empfehlen dadurch auch bestimmte Sachen. Und ich denke, dass ein kommerzieller Druck da auch einen Einfluss auf jeden Fall drauf nimmt. Es gibt aber auch eine bestimmte Transparenz, wie auch schon angesprochen wurde, dass Werbe- und Produktplatzierungen in den Beiträgen gekennzeichnet werden müssen. Und dann können die Nutzerinnen oder die Follower halt auch ein bisschen unterscheiden, was denn jetzt hier persönliche Empfehlungen sind und was eigentlich eher kommerziell gedacht ist, weil Influencer leben auch teilweise von diesen Werbeplatzierungen und finanzieren sich dadurch. Deshalb finde ich das da auch, wie Mina schon gesagt hat, sehr wichtig, kritisch da das Ganze zu hinterfragen, was einem da überhaupt hier vorgeschrieben wird, also nicht vorgeschrieben, aber gezeigt wird. Und dass man vor einer Kaufentscheidung definitiv erstmal selber recherchiert, was man denn hier sich dazu legen will.
Ja, vielen Dank euch allen für das Gespräch heute. Es war sehr spannend.
Damit sind wir am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung angelangt. Unser Thema heute, das Interview als mediale Praxis. Entstanden sind die Beiträge im Rahmen eines Seminars zur Medienpraxis im Bachelorstudiengang Medienwissenschaft hier an der Uni. Ton und Technik Max Schreckenbach, Redaktion Ulrich Hägele. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage unter www.mikro-europa.de. Alle Sendungen zum Nachhören liegen in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger OB. Damit verabschiedet sich vom Mikrofon Anna-Sophia Bauer. Tschüss und macht's gut!